Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und Geschichten von früher. Eine aus Warschau, bevor 1939 der Weltkrieg begann. Eine, die von einer Überlebensstrategie im Konzentrationslager Auschwitz erzählt. Und die dritte Geschichte führt uns zurück in die Vergangenheit, zu Familie, Herkunft und tradierten Mythen und Erzählungen. Von einem Heft war die Rede, das nach langer Zeit auftauchte, geschrieben im Jahr 1939. Vielleicht erinnert sich die oder der ein oder andere an Linekes Hefte, ein postkartengroßer Schuber, aufklappbar, darin ein Schatz. 10 handgebundene kleine Hefte des niederländischen Arztes Jacob van der Hoeden, die er, monatlich jeweils nur eins, für seine 8-jährige Tochter schrieb und zeichnete, als sie mit Kriegsbeginn bei fremden Menschen versteckt werden musste. Die jüdische Familie überlebte. Die Hefte sind erhalten und wurden 2009 im Verlagshaus Jacobi und Stuart herausgegeben. In unserem Buch heute geht es ebenfalls um handschriftlich überliefertes, ebenfalls aus dem Jahr 1939, allerdings geschrieben von einem 8-Jährigen. Es ist das Tagebuch eines Jungen aus Warschau. Michał Skibinski erhielt von seiner Lehrerin die Aufgabe, in den Ferien jeden Tag einen Satz in ein Heft zu schreiben. Das tat er. Dann begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Michaus verstorbene Mutter rettete das Heft aus den Trümmern des Hauses. Es tauchte 1974 im Nachlass auf. Michaus Bruder verwahrte es, aber erst der Neffe hatte die Idee, es zu veröffentlichen. Internationales Aufsehen erregt das Buch nun vor allem auch durch die Illustrationen von Alla Bancroft. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich die polnische Malerin und Fotografin Helena Stiasny, geboren 1997 in Warschau. Sie studierte dort an der Akademie der Schönen Künste und erhielt das Angebot, die Bilder zum Kindertagebuch von Michał Skibinski zu entwerfen. Für diese Arbeit erhielt sie im Jahr 2020 auf der Internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna eine besondere Erwähnung in der Kategorie Opera Prima für das beste Erstlingswerk. Jetzt ist das Buch in Deutschland erschienen. Thomas Linden über »Ich habe einen schönen Specht gesehen«.
Dieser Sommer war anders als alle anderen zuvor. Michał Skibinski erinnert sich, dass die Lehrerin ihren Grundschülern eine letzte Aufgabe für die Ferien mitgegeben hatte.
Ich war damals 8 Jahre alt. Die Ferien über habe ich täglich einen Satz in mein Heft geschrieben. Eine Sache, die ich erlebt habe. Das war meine Aufgabe, damit ich in die 2. Klasse versetzt werden konnte. Das Heft habe ich immer noch.
Heute ist Michał Skibinski 90 Jahre alt und wohnt in einem Seniorenhaus für ältere Priester in Polen. Eine Fotografie, die auf der Rückseite des Buchs abgedruckt ist, zeigt ihn, wie er fasziniert das kleine Bilderbuch mit dem Titel »Ich habe einen schönen Specht gesehen« in Händen hält, das von Alla Bancroft illustriert wurde. 1938 lebte Skibinski mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder in Warschau. Den Sommer verbrachten die Kinder samt Oma und Kindermädchen nahe der Stadt in einer Pension in Anin. Wie ihm aufgetragen wurde, schrieb er jeden Tag einen Satz. Der erste Eintrag lautet
15.07.1939. Ich war mit meinem Bruder und dem Kindermädchen am Bach.
Zu sehen ist ein Panorama mit Wäldern, Hügeln, Wiesen und Bergen. Eine Sinfonie der Farbe Grün, die sich durch das Buch zieht. Es ist der letzte Sommer vor dem Krieg. Am 1. September 1939 werden deutsche Truppen Polen überfallen. Ohne dass er es zu diesem Zeitpunkt weiß, wird das Schicksal dem Jungen vor Beginn des Krieges eine letzte Begegnung mit seinem Vater bescheren. Jeder Satz des Kindes wird in der sonnendurchfluteten Stille zu einem verborgenen Zeichen des drohenden Unheils. Die kurzen Berichte des 8-Jährigen wirken scheinbar banal. Wie verleiht man ihnen eine Schicksalsdimension? Dazu ist ein Meisterwerk notwendig, dass der Illustratorin Alla Bancroft gelingt. Sie erzeugt Dramatik in den kindlichen Beobachtungen der Ereignislosigkeit. So heißt es 2 Tage später,
17.07.1939. Ein kleines Mädchen ist in die Pension gekommen, in der ich wohne.
Man sieht das Haus, es scheint zu strahlen, aufgeladen vor Erwartung. Ein unerhörtes Ereignis. Im Angesicht ihres Verschwindens erhalten die Dinge eine wundersame Aura. Einen Tag später notiert Michał Skibinski
18.07.1939. Ich war mit meinem Freund im Wald.
Knapper lässt sich ein Tag kaum zusammenfassen. Aber der Wald ist voller Licht, die Baumstämme scheinen zu schwingen wie ein Ensemble erstklassiger Tänzer. Dann ein Stimmungswechsel.
2.8.1939. Ich warte auf Mutti.
Dunkle blaue Wolkengebirge ziehen vorüber. Die ganze Furcht des Kindes ist darin enthalten. Für Alla Bancroft wird die Landschaft zur Bühne, auf der sich die Seelenbewegungen des Jungen ereignen. Sie vollbringt das, was man das Wunder der Illustrationskunst nennen könnte, dieser uralten Kunst, die im Dialog zwischen Text und Bild entsteht. Illustration ist keine Übertragung des Textes, sondern erschafft eine eigene Welt. Sie etabliert eine visuelle Sprache, mit der sie die Wirklichkeit illuminiert. Denn das Wort Baum beispielsweise sagt noch nichts darüber aus, wie ein Baum aussieht, welche Farbe und Form er besitzt. Deshalb eröffnet sich in einem Buch, das einen so dezidiert kurzen Text enthält, hinter dem Wort ein umso mächtigerer visueller Resonanzraum. Alla Bancroft versteht die Gefühlswelt eines Achtjährigen, weil sie sich, wie sie sagt, an ihre eigene Kindheit und die Momente unendlichen Glücks und beklemmender Furcht erinnert. Ihr gelingt es, die Natur zum Sprechen zu bringen. Ihre Landschaften sind voller Bewegung und die Blätter der Bäume scheinen mitunter wie Vogelschwärme davonfliegen zu wollen. Bancrofts Farbauftrag ist pastos, was die sinnliche Präsenz der Acrylfarbe betont. Aber trotz der deutlichen Pinselführung verliert sie nichts an Präzision. Wenn auch viel Licht in die jeweils doppelseitigen Kompositionen einfließt, so fehlt nicht der Hinweis auf die Finsternis, die in Winkeln und Schatten anwesend bleibt. Das Ahnungsvolle vermag Alla Bancroft virtuos zu instrumentieren. Da heißt es etwa:
11.8.1939. War mit Vati schön spazieren.
Am Himmel sind mächtige Wolkenformationen zu sehen, in deren Zentrum sich eine Sonne befindet, die aus honiggelbem Dunst besteht. Es wird einer der letzten gemeinsamen Momente mit dem Vater sein, der als polnischer Kampfflieger am 9. September bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Alla Bancrofts Name ist auf der deutschen Ausgabe des Bilderbuchs nur in kleiner Schrift und im einleitenden Text auf der Rückseite gar nicht erwähnt. Kein guter Umgang mit der zentralen Akteurin dieses kostbaren Werks, das gegen Ende immer dunkler wird.
14.09.1939. Warschau hält sich wacker.
Das Buch zeigt einen verschatteten Wald, aus dem heraus man ins Abendlicht blickt. 6 Wochen zuvor hat Michau den schönen Specht gesehen, der dem Buch seinen Titel gibt. Der magische Klang weniger Worte fasst hier Tag für Tag eine ganze Welt in Sprache. Die Lehrerin von Michau Skibinski hat um jenes Wunder der Sprache gewusst, das auch einem Achtjährigen ermöglicht, die Essenz des Lebendigen zu formulieren und sie auf diese Weise an nachfolgende Generationen weiterzugeben, so dass wir 82 Jahre später von der Beobachtung eines Kindes erfahren, das, ohne es zu wissen, dem großen Krieg seinen eigenen freundlichen Blick auf die Welt entgegenzusetzen vermochte.
Thomas Linden über Michau Skibinski und Alla Bancroft, Ich habe einen schönen Specht gesehen. Aus dem Polnischen von Thomas Weiler, Prestel Verlag, 128 Seiten, 15 Euro ab 7. Jedes Jahr am 27. Januar gedenken wir der Opfer des Holocaust. Wir hören die Stimmen der überlebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Sie alle sind betagt und werden uns bald nicht mehr zur Seite stehen. Umso wichtiger, dass ihre Geschichten erhalten bleiben und von uns, den Nachgeborenen, weitergetragen werden. So gibt es bereits viele Bücher, die sich mit der Willkür und dem Grauen der Nazi-Herrschaft auseinandersetzen. In Prosaform, als Sachbuch oder Tagebuch und als Jugendbuch. Die britische Schriftstellerin und Kostümhistorikerin Lucy Adlington nimmt uns mit nach Auschwitz, in die Nähwerkstatt des Konzentrationslagers. Lucy Adlington hat in Archiven recherchiert und ist dabei auf diese Nähwerkstätten gestoßen. Die Frauen wurden jedoch immer nur mit Vornamen erwähnt, sodass ihr Material für ein Sachbuch unzureichend blieb. Deshalb schrieb sie 2017 den fiktionalisierten Text »Das rote Band der Hoffnung«. Ein 14-jähriges jüdisches Mädchen will sein Talent als Zuschneiderin einsetzen, um zu überleben. Erst nach Erscheinen des Buches meldeten sich bei ihr Menschen, die sagten, dass es sich um ihre Großmütter oder Mütter und Tanten handelte. So hatte sie die Möglichkeit, einige der jüdischen Näherinnen noch zu treffen. In Großbritannien wurde nun das Sachbuch The Dressmakers of Auschwitz – The True Story of Women Who Sued to Survive veröffentlicht. Christoph Vormweg hat jedoch den ins Deutsche übertragenen Jugendroman von Lucy Addington gelesen, Das rote Band der Hoffnung.
Niemand blickte von seiner Arbeit auf. Alle nähten, als hinge ihr Leben davon ab.
In der Tat, nur wer Arbeit hat, ist im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1944 vor den Gaskammern sicher. Umso ehrgeiziger arbeitet die 14-jährige Jüdin Ella in der Nähwerkstatt. Gelernt hat sie das Handwerk bei ihrer Großmutter, bei der sie aufwuchs. Mit extravaganten Kleiderentwürfen will sie die KZ-Aufseherinnen und Offiziersgattinnen von ihrem Talent überzeugen. Dafür sticht sie die anderen Näherinnen mit aller Härte aus. Ella orientiert sich an ihrer Vorgesetzten, der autoritären Mina, die ebenfalls Jüdin ist.
Ihre herausgehobene Position bescherte ihr Macht und Privilegien. Genug Macht, um uns andere zu beherrschen. Manche in ihrer Position versuchten, fair zu bleiben. Die meisten wurden jedoch zu Tyrannen. Wie diese Kinder auf dem Schulhof, die sich groß und wichtig fühlen, indem sie auf anderen herumtrampeln. Als Tier in freier Wildbahn wäre Mina ein Hai. Wir anderen wären kleine Fische in ihrem Meer. Kleine Fische werden gefressen, Haie überleben. Man war doch lieber Raubtier als Opfer, oder?
Gehört Ella, die jeden Mithäftling mit einem Tier vergleicht, schon selbst zu den Haien? Wo beginnt die Mitschuld, wenn man im mörderischen KZ-System für die Nazis arbeitet? Lucy Addington zeichnet ihre Erzählerin als höchst zwiespältige Figur. Daraus zieht ihr bewegender, hochspannender, kontrastreicher Jugendroman »Das rote Band der Hoffnung« seine innere Dynamik. Ella setzt den Traum von einer Existenz als Modeschöpferin gegen das alltägliche Grauen im Konzentrationslager. Ihre kreativen Phasen und die Begeisterung ihrer Nazikundinnen erleichtern es ihr, die Lagerrealität und den Hunger auszublenden. Sie gleicht einer Karrieristin am falschen Ort. Das Verstörende dieser Konstellation versteht Lucy Addington in vielen bildstarken Szenen herauszuarbeiten. Offen sympathisiert Ella sogar mit der Aufseherin Carla, die von ihr als nächstes einen gepunkteten Badeanzug erwartet.
»Es gibt in Birkenau einen Swimmingpool«, platzte es aus mir heraus. »Nicht für solche wie dich«, gab Carla spitz zurück, »nur für normale Leute.« Wie konnte sie es wagen? Ich stand direkt neben ihr, atmete dieselbe Luft ein, schwitzte in derselben Hitze und sie fand, dass ich nicht zu den normalen Leuten gehörte? Sie trug elegante Kleider und ich einen gestreiften Häftlingskittel aus billigstem Stoff. Was würde passieren, wenn wir die Sachen tauschten? Wer würden wir dann sein?
Als Jüdin gehört Ella im rassistischen Nazisystem nicht dazu. So bringt ihr auch die Begeisterung der Ehefrau des Lagerkommandanten, die die Nähwerkstatt für ihre Zwecke gegründet hat, nicht mehr ein als ein paar Zigaretten. Aber immerhin, Zigaretten lassen sich in Essbares eintauschen. Das erhöht die Chance, bis zum Kriegsende durchzuhalten. Im Laufe der Zeit lernt Ella auch, was Hilfsbereitschaft bedeuten kann. Durch die beginnende Freundschaft mit der sanften Rose, einer der anderen Schneiderinnen. Die Tochter einer erfolgreichen jüdischen Schriftstellerin führt ihr vor, wie man die Hoffnung nicht verliert. Durch das Hegen der guten Kindheitserinnerungen, durch das Erfinden bewegender Geschichten, durch die Macht der Fantasie. In vielen Szenen ihres Jugendromans »Das rote Band der Hoffnung« spürt man, wie gut sich Lucy Addington in der Holocaust-Literatur auskennt, wie genau sie auch kleine Details über den Lageralltag recherchiert hat. Sie führt vor, was der italienische Schriftsteller Primo Levi einmal gesagt hat, dass Auschwitz seine wahre Universität gewesen sei. Denn dort habe man die tiefsten Abgründe der Menschen studieren können, ihre fundamentalsten Widersprüche. Ella geht es genauso.
Die Leute waren nicht so simpel, wie es den Anschein hatte, bestanden nicht nur aus einer einzigen Eigenschaft, wie pure Wolle oder Seide. Sie bestanden vielmehr aus einem gemischten Gewebe, das sich aus vielen Stoffen und komplizierten Mustern zusammensetzte. Dennoch verstand ich nicht, dass ein Hai wie Mina selbstlos sein konnte. oder dass Carlas freundschaftliches Verhalten von einem auf den anderen Moment in grenzenlose Brutalität umgeschlagen war.
Lucy Adlington führt die alltägliche Erniedrigung und Gewalt in Auschwitz nicht in aller Drastik vor, sondern beispielhaft. So als die Aufseherin Carla beim Morgenappell mit einem hasserfüllten Tritt auf Ellas Hand ihre Karriere als KZ-Näherin beendet. Oder sie demonstriert den Kleiderraub, dem die Deportierten bei ihrer Ankunft ausgeliefert sind, indirekt. Durch einen Besuch im sogenannten Warenhaus, diesen riesigen Baracken, in denen die mitgeschleppten Koffer und die Kleidung lagern. Oder sie beschreibt einen Aufseher, der versunken in ein Buch von Roses Mutter liest. Als der Hingerissene erfährt, dass die Autorin Jüdin ist, wirft er das Exemplar entgeistert in den nächsten Ofen. In ihrer gut lesbaren, knapp geschnittenen, ganz auf sinnliche Wahrnehmungen konzentrierten Prosa führt uns Lucy Adlington Ellas Aufstieg und Fall als Näherin in Auschwitz vor Augen. Der Abschied aus der Zwangsgemeinschaft der 2 Dutzend Näherinnen hat eine gute Seite. Er vertieft die Freundschaft mit Rose und steigert ihre Hilfsbereitschaft. Rose aber wird immer schwächer und in den Krankenbau eingeliefert, was einem Todesurteil gleichkommt. Von da an muss sich Ella, die Füchsin und Überlebenskünstlerin, allein durchschlagen. Im eisigen Winter 1944-45, als die russische Armee näher rückt, wird sie auf einem der sogenannten Todesmärsche von den Nazischergen in Richtung Westen getrieben. Mit Roses Geschenk in der Tasche, dem roten Band der Hoffnung. Romane über den Albtraum der Konzentrationslager gibt es viele. Jugendliche Protagonistinnen, die gerade auch in den familiären Rückblenden so komplex gezeichnet sind wie die von Lucy Adlington, sind aber selten. Ihr ist ein starkes Buch über Freundschaft in der Ausweglosigkeit gelungen, über die Kraft der Träume und der künstlerischen Kreativität.
Das war Christoph Formweg über Lucy Adlington, das rote Band der Hoffnung. Aus dem Englischen von Knut Krüger, Magellan Verlag, 336 Seiten, 18 € ab 14. Nun kommen wir zurück ins Hier und Jetzt und doch bleiben wir mit dem Gestern verbunden, aber der Reihe nach. Im chinesischen Horoskop hat am 1. Februar 2022 das Jahr des Tigers begonnen. Er steht für Optimismus, Abenteuer, Durchsetzungsvermögen, Mut und Risikobereitschaft. In Asien spielt der Tiger auch in Märchen eine wichtige Rolle. So gelangten aufgrund der Emigrationsbewegungen des letzten Jahrhunderts viele Tigergeschichten, Tigermärchen und Mythen in die westliche Welt. Die 1993 geborene Amerikanerin Tay Keller, selbst Enkelin einer Koreanerin, hat dem Tiger eine Rolle in ihrem Kinderbuch zugeschrieben. Wie man einen Tiger fängt, setzt sich mit alten und neuen Überlieferungen auseinander und erhielt im letzten Jahr den Asian Pacific American Literature Award und die renommierte Newbery Medal. Katharina Borchert hat Tay Kellers Roman »Wie man einen Tiger fängt« gelesen.
Lily und Sam müssen umziehen. Zusammen mit ihrer Mutter verlassen sie das sonnige Kalifornien und fahren weit nach Norden, Richtung kanadische Grenze. Dort lebt Harmonie, ihre koreanische Großmutter, in einem efeu-überrankten Hexenhäuschen. Mit knalligem Lippenstift, guter Laune und getrockneten Heilkräutern hat die alte Dame schon manch einem Nachbarn aus der Not geholfen, entsprechend beliebt ist sie im Ort. Auch ihre Enkelinnen Lilly und Sam, 11 und 14 Jahre alt, waren stets beeindruckt von der Oma. Jetzt aber ist sie abgemagert und hat beängstigende Gedächtnisausfälle. Bald gesteht die Mutter ihren Töchtern, Harmonie hat einen Hirntumor, deshalb sind wir hier. Warum sie dies nicht schon vor dem Umzug verraten hat? Und warum Mutter und Töchter die Harmonie überhaupt seit vielen Jahren nicht mehr besucht haben? Ganz klar wird das nicht, denn in dieser Familie wird eindeutig zu wenig gesprochen. Ins Reden kommen sie erst dann ein wenig, als ein Tiger in der Nähe von Harmonies Haus auftaucht und alle erschreckt.
Der Tiger hat echt ausgesehen, was aber nicht sein kann. Und wie soll man mit Dingen umgehen, die sich echt anfühlen, es aber nicht sind, nicht sein können? Deine Mom glaubt nicht an alles das. Ihre Welt zu klein. Aber du weißt, Welt ist größer als das, was wir sehen. Harmonie legt ihre Hand an meine Wange. Und jetzt bist du beschützt, Lily Bean. Und bleib weg von Tiger. Tiger, sehr schlecht.
Das sagt die in Korea geborene Großmutter in ihrem gebrochenen Englisch, das Ilse Rotfuß in ein wiederum gebrochenes Deutsch übertragen hat, das sich in dieser Niederschrift recht kantig liest. Halmonie hat Angst vor dem Tiger, denn sie kennt ihn gut. Reale Tiger hat es in Amerika zwar nie gegeben und in Korea sind sie lange schon ausgerottet, doch in fernöstlichen Märchen sind sie sehr lebendig. Durch die Migration vieler Asiaten ist das Tigermotiv inzwischen auch in Nordamerika angekommen. In den Büchern jüngerer Autorinnen spielt es eine große Rolle. Ganz aktuell etwa im Roman Bestiarium von Kei Ming Chang, in dem der Erzählerin ein Tigerschwanz wächst. Oder in Sipam Jungs queerem Western Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, in dem Tiger in die amerikanische Prärie imaginiert werden. Und jetzt eben auch im neuen Jugendroman von T. Keller. Keller ist Viertelkoreanerin, hebt sie im Nachwort stolz hervor. Eigentlich fühle sie sich sogar ganz als Koreanerin, schreibt sie. Wobei diese sehr persönliche Rückbindung an das Geburtsland ihrer Großmutter zumindest literarisch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen ist. Denn der Roman »Wie man einen Tiger fängt« ist trotz der darin verarbeiteten Tigermärchen ein durch und durch amerikanischer. Die Dialogführung, etwa die regelmäßigen Nachfragen »Bist du okay?« oder »Bist du in Ordnung?« wie auch die sehr wortreiche Wertschätzung und Bewunderung der Figuren untereinander und eine passagenweise aufgebauschte Emotionalität kennzeichnen ihn eindeutig als amerikanisch. In koreanischer Literatur wird ganz anders erzählt und kommuniziert, in europäischer übrigens auch. Koreanische Tigermythen aber spielen bei T. Keller eine wichtige Rolle. Halmonie nennt sie sogar unsere richtigen Geschichten, was die Erzählerin Lilly von ihr übernimmt. Drei dieser Mythen erzählt Keller in voller Länge nach, auch die von den Einmachgläsern, in denen Geschichten stecken.
Zusammen stiegen die Schwestern hinauf, immer höher und höher, bis zur Himmelsgöttin, die ihnen eine ganze Galaxie voller Gläser zeigte. Einige der Gläser, lange verborgen, waren durch die ganze Welt getragen worden. Andere waren über das Meer gereist, zu einem Flohmarkt an der Küste, in der Hoffnung, dort ihre Familie zu finden. Und alle diese Gläser setzten die Wahrheit und die Sehnsucht und die Liebe frei. »Öffne sie«, sagte die Tigerin. Die Mädchen hatten Angst, aber sie waren auch mutig. Sie öffneten die Gläser und die Geschichten.
In solche Gläser hat auch die kranke Halmonie ihre Erinnerungen gesperrt. Geschichten vom Leben im damals noch bitterarmen Korea. Geschichten vom neuen Leben in den USA. Lilly will die Gläser öffnen. Und zwar mit Hilfe des Tigers, den sie zu fangen versucht und der hier tiefenpsychologisch als Torhüter zu verdrängten Erinnerungen gelesen werden kann. Den Gläsern entweichen dann aber bloß besagte Märchen, jedoch nichts konkret Autobiografisches. So gelingt es Tay Keller auf geradezu erstaunliche Weise nicht, die in dieser schweigsamen Familie schwelenden Konflikte durch ein wenig echte Aussprache zu entschärfen. Man merkt, Herkunftsgeschichten sind nach ein, zwei Generationen einfach verloren. Da bleiben bloß Märchen von Tigern und Sternen, während das Hier und Jetzt, auch in diesem Roman, viel mehr Raum einnimmt. Die Mutter geht auf Jobsuche, die Schwestern finden Freunde und lernen die örtliche Bibliothek kennen. Just dort findet am Ende auch ein Kuchenbasar statt, der hier als eine ins Westliche gewendete Ahnenverehrung gelesen werden kann, zu der in Ostasien auch stets viel Essen aufgefahren wird. Eine geniale Idee von T. Keller, die der Großmutter damit noch einmal ein ganz eigentümliches Fest ausrichtet. Eins mit Muffins und mit Reiskuchen. Und Tigerbücher gibt es in dieser Bibliothek auch.
Katharina Borchert über T. Keller, wie man einen Tiger fängt. Aus dem amerikanischen Englisch von Ilse Rotfuß, Verlag Dragonfly, 272 Seiten, 14 Euro ab 11. Das war's für heute. Ich danke für Ihr Interesse. Die Sendung können Sie wie immer auf unserer Deutschlandfunkseite nachhören. Dort finden Sie auch nochmal alle Angaben zu den Büchern. Hier folgt Computer und Kommunikation. Bis nächste Woche mit neuen Kinder- und Jugendbuchtipps. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.